werde heute über einen sehr unangenehmen Bibeltext predigen. Der ist für heute vorgeschlagen und steht im Buch Hiob. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass das ziemlich schwere Kost ist. Die Hauptperson in diesem biblischen Buch ist Hiob. Das ist ein reicher orientalischer Familienvater mit einer großen Familie und gigantischen Viehherden. Er lebt wahrscheinlich ungefähr so 2000 vor Christus, so zur Zeit der Urväter von Israel, also Abraham und Co. Hiob ist ein frommer Mensch. Er hat ein gutes, erfülltes Leben, bis eines Tages mehrere Ereignisse sein Leben zerstören. Überfälle von Räuberbanden und Naturkatastrophen. Innerhalb weniger Tage verliert er seine gesamten Viehherden. Er verliert seine komplette Dienerschaft, also alle Mitarbeiter. Und er verliert alle seine Kinder. Kurz darauf wird er schwer krank und bekommt schmerzhafte Geschwüre an seinem ganzen Körper. Seine Frau ist noch da, aber sie ist verbittert und entfremdet sich von ihm. Auch die ganzen anderen Leute machen einen großen Bogen um ihn herum. Und am Ende sitzt dieser einst wohlhabende und glückliche Mann wie ein Häufchen Elend auf der Erde und kratzt an seinen Wunden. Freunde von ihm kommen angereist und eine komplette Woche sitzen die einfach nur still neben ihm, das einzig Richtige in dieser Situation. Aber dann fangen die an, auf ihn einzureden und versuchen krampfhaft ihm zu unterstellen, du musst doch irgendwas verbrochen haben, dass Gott dich so bestraft. Das setzt natürlich seiner Situation auch noch die Krone auf. Wenn man das Buch Hiob mal so liest, erfährt man was Hiob selber nicht weiß. Und zwar am Anfang des Buches, da kann man sozusagen ein bisschen hinter die Kulissen gucken, und erfährt den Hintergrund dieser Ereignisse in der unsichtbaren Welt. Das alles passiert ihm, weil der Teufel, der Satan, ihn angreift. Gott weiß das, aber er tut nichts, um das zu verhindern. Mitten in dieser schlimmen Situation schüttet Hiob laut sein Herz bei Gott aus und stimmt eine Klage an. Ich lese uns aus Kapitel 23. Auch heute muss ich bitter klagen. Schwer lastet Gottes Hand auf mir. Ich kann nur noch stöhnen. Wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange, ich würde ihm meinen Fall darlegen und alle Gründe nennen, die zu meinen Gunsten sprechen. Ich wollte wissen, was er mir zur Antwort gibt und verstehen, was er mir dann sagt. Er würde mir Beachtung schenken, so könnte ich meine Unschuld beweisen und Gott würde mich endgültig freisprechen. Aber ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn im Osten gesucht, er ist nicht dort. Auch im Westen entdecke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden oder wendet er sich zum Süden hin, sehe ich keine Spur von ihm. Nirgends ist er zu erblicken. Aber er kennt meinen Weg genau. Wenn er mich prüfte, wäre ich rein wie Gold. Unbeirrbar bin ich den Weg gefolgt, den er mir zeigte. Niemals bin ich von ihm abgeirrt. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, seine Befehle zu beachten war mir wichtiger als das tägliche Brot. Aber Gott allein ist der Herr. Was er sich vornimmt, das tut er auch und niemand bringt ihn davon ab. So wird er ausführen, was er über mich beschlossen hat. Darum habe ich Angst vor ihm. Wenn ich darüber nachdenke, packt mich die Furcht. Gott hat mir jeden Mut genommen, der gewaltige Gott versetzt mich in Angst und Schrecken. Doch die Dunkelheit bringt mich nicht zum Schweigen, diese tiefe Finsternis, die mich jetzt bedeckt. Puh. Ich lese nochmal die ganz heftigen Sätze vor. Schwer lastet Gottes Hand auf mir. Ich werde ihm meinen Fall darlegen, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich habe Angst vor ihm, Gott hat mir jeden Mut genommen. Hiob klagt, erstens, Gott ist nicht da. Der ist offenbar einfach weg, ich kann ihn nirgends finden. Zweitens, ich bin im Recht und ich leide unschuldig. Es gibt keinen erkennbaren Grund dafür, dass er irgendwie so leiden muss und das macht ihn fertig. Hiob will Gott finden, damit er ihm das sagen kann und eine Erklärung dafür kriegt. Und drittens, ich bin Gott ausgeliefert. Hiob hat nicht nur das Gefühl, dass Gott einfach nichts tut, sondern dass er ihm sogar Böses will, dass er gegen ihn ist. Jo, was fängt man mit so einem Bibeltext an? Dazu eine Schlussfolgerung, eine Beobachtung und ein Hoffnungsschimmer. Die Schlussfolgerung, eine Gesamtbotschaft, so ein Fazit von diesem Buch Hiob heißt, es gibt keine letzte Erklärung für mein Leid. Es gibt keine letzte Erklärung für mein Leid. Die Freunde von Hiob, die bombardieren ihn mit verletzenden Reden, statt einfach den Mund zu halten und den Schmerz wirklich mal auszuhalten. Irgendwie muss er doch gesündigt haben, sonst würde ihm Gott das ja wohl nicht passieren lassen. Sowas nennen die Theologen einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also wenn du machst, was Gott will, dann belohnt er dich und wenn du sündigst, dann bestraft er dich. Es gibt einen einzigen Bereich, wo das tatsächlich so ist, und zwar beim damaligen Volk Israel. Da hat Gott tatsächlich gesagt, folgt mir und vertraut mir, dann erlebt ihr sichtbar meinen Segen. Aber kehrt ihr mir den Rücken zu, werdet ihr meinen Zorn zu spüren bekommen. So, aber Achtung, diese Ansage galt nur auf nationaler Ebene für das gesamte damalige Volk, aber nicht für einzelne Personen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Manche Leute haben dabei aber genau das fälschlicherweise daraus gefolgert und haben gesagt, ja, das gilt auch für dich als einzelne Person. Wenn du Probleme hast, wenn du leidest, dann ist das eine Strafe Gottes für irgendwas, was du gemacht hast. Dieses Buch Hiob rechnet mit dieser falschen Theologie ab. Hiob ist kein sündloser Mensch, das weiß er selber. Aber hier ist ganz klar, er hat nichts verbrochen, womit er das jetzt verdient hätte. Das ist nicht die Konsequenz für irgendwas. Am Ende des Buches ist Gott sogar zornig über diese sogenannten Freunde, weil sie diesen Blödsinn zu ihm gesagt haben und so schlecht über ihn reden. Es gibt zwar, ich sag mal, eine allgemeine Erklärung dafür in der Bibel, dass es überhaupt Leid gibt, weil an den Anfängen der Menschheit die Einheit zwischen Gott und Mensch kaputt gegangen ist, weil die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, damit einen Fluch über die ganze Schöpfung gebracht haben. Aber ich kann weder bei mir selber noch bei anderen beurteilen, ah ja, das ist jetzt dafür, dass du letztes Jahr das und das gemacht hast. Diesen Einblick haben wir nicht, den hat nur Gott. Es ist normal zu fragen, warum ich? Wieso passiert mir das? Was habe ich getan, dass das passiert? Kann ich auch sehr gut aus eigenem Erleben nachfühlen. Wir wollen das verstehen und wir hoffen, dass irgendwie ein Grund hilft, da besser klarzukommen. Aber die Erklärung haben wir nicht. Und schon gar nicht steht es irgendwem zu, irgendwelche haltlosen Mutmaßungen zu treffen, ja, das musst du doch irgendwie verdient haben, was du gerade durchmachst. Noch so ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht, wenn ein Leid, das mich trifft, eine Strafe Gottes sein sollte, dann sagt er das klar und deutlich. Immer wieder auch bei verschiedenen Sachen in der Bibel zu sehen, wenn ich mich fragen muss, was habe ich verbrochen, dann ist das nicht der Grund. Ich bin in der Gemeinde in Gießen mal einer alten Frau begegnet, die war mehrfach krank, die konnte unter anderem kaum noch laufen und deswegen konnte sie nicht mehr zur Kirche kommen. Die hat mir unter Tränen erzählt, dass sie wenigstens immer so das Gesangbuch bei sich auf dem Nachttisch hat, damit sie wenigstens, ich sag mal, so ein Stück Kirche noch bei sich hat. Und manchmal passiert es, dass Menschen in so einer Lage dann fragen, was habe ich Gott getan, dass er das mit mir macht? Ich habe allerdings noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich auf irgendeine Weise von Gott gesagt gekriegt hat, das war jetzt übrigens die Strafe da und dafür. Also mir noch nicht passiert. Und nochmal, wenn ich mich fragen muss, warum Gott das mit mir macht, dann kann ich sicher sein, dass er das nicht gemacht hat. Ich muss mich nicht mit diesem Gedanken belassen, dass Gott mir irgendwas Böses zufügt, aber mich dann irgendwie im Nebel rumstochern lässt, was ich denn falsch gemacht habe. So ist er nicht. Mit dieser Angst müssen wir uns nicht belasten. Ob diese kranke Frau in der Gemeinde das so weiß oder ob sie das so empfindet, das weiß ich nicht. Aber ich wünsche ihr, dass sie das versteht. Gott hasst dich nicht. Er hat dich nicht verstoßen. Er hat dich lieb und er ist bei dir, auch wenn du das nicht spüren kannst und auch wenn du nicht zur Kirche kommen kannst. Ein Beispiel von vielen. Das Zweite, eine Beobachtung. Menschen, die schlimme Dinge erleben, wenden sich manchmal von Gott ab. Manche werfen Glaube und Kirche komplett über Bord. Hier ist mir aufgefallen, Hiob geht interessanterweise einen anderen Weg. Er bleibt an Gott dran. Ist keine Wertung, ist nur eine Beobachtung. Wenn Hiob sagen würde, Gott ist für mich gestorben, mit dem bin ich fertig, hätten wir volles Verständnis dafür. Ich muss sagen, wenn ich diesen Horror hier erlebt hätte, ich hätte wahrscheinlich auch aufgegeben. Er fühlt absolut nichts von Gott, fühlt sich komplett verlassen, er hat Angst vor ihm, ja, weil er Gott unberechenbar findet. Was macht er da oben bloß mit mir? Was kommt als nächstes? Aber er bleibt an Gott dran. Er sagt, wenn ich doch wüsste, wo ich Gott finden könnte, ich würde ihm meinen Fall darlegen, würde ihm meine Gründe nennen und er würde mich endgültig freisprechen. Ja, also er kämpft mit Gott, er will ihn zur Rede stellen und sich aussprechen. Gott verstehen kann er nicht. Gott lieben oder Gott vertrauen kann er nicht mehr. Mit Gott reden geht auch irgendwie nicht, weil der sich einfach ganz weit weg anfühlt. Es bleibt ihm nur, alles rauszulassen, was er auf dem Herzen hat, in der Hoffnung, dass Gott das irgendwie mitkriegt und was tut. Und wenn man mal das Buch nach hinten zu Ende blättert, Hiob 42, sehen wir, wie das ausgeht. Als er ganz am Boden ist, begegnet er Gott. Nicht, weil er irgendwie neue Glaubenskraft gewonnen hat oder so, sondern weil Gott von sich aus in seine Situation reinkommt. Er begegnet Hiob und am Ende sagt er, Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Ich habe nur so Gerüchte von dir gehört. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Also ganz unten angekommen, wo er nicht mehr tiefer fallen kann, da zeigt sich ihm Gott. Wie gesagt, keine Wertung, einfach nur eine Beobachtung. Ich lasse es so stehen. Zum Schluss der Hoffnungsschimmer. Was fangen wir mit Hiobs Geschichte an? Wir können das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verstehen, wieso Gott hier tut, was er tut. Er lässt zu, dass der Teufel einen Menschen brutal in den Staub tritt. Und das macht Hiob so eine furchtbare Zeit, dass er absolut nichts mehr von Gott irgendwie erlebt. Sein Vertrauen in Gott ist restlos kaputt. Und es gibt halt auch keine Erklärung für ihn. Es ist keine Logik drin, es ist keine Klarheit drin. Martin Luther hat auch mal mit dieser Frage gekämpft, sag mal, wie passt das eigentlich zusammen, dass es irgendwie einen guten Gott gibt, aber dass mir so viel Schlechtes passiert in diesem Leben. Er hat da für sich eine Antwort gefunden. Weiß nicht, ob wir heute Morgen hier sowas damit anfangen können, aber vielleicht lohnt sich das, das mal mitzunehmen. Luther hat mal gesagt, Gott hat sozusagen zwei Seiten. Er hat eine verborgene Seite und eine offenbare Seite. Soll heißen, das, was Gott tut, ist für uns manchmal unklar, ist es manchmal unverständlich und verborgen, dann ist er der verborgene Gott, den ich nicht so richtig klar verstehen kann. Der ist wie hinter so einer Wolkenwand vielleicht, wo ich nicht richtig durchgucken kann. Dann ist er der verborgene Gott, gerade dann, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, die uns zusetzen. Und wenn uns das so geht, meinte Luther mal, dann sollen wir auf Jesus gucken. Denn wenn wir das tun, dann kommt uns Gott nicht mehr unverständlich und verborgen vor, sondern an ihm können wir ganz deutlich ablesen, wie Gott ist und was er tut. Es geht nicht darum, das andere irgendwie zu ignorieren oder das kleinzureden, aber es soll heißen, halte dich an das, was Gott dir klar gezeigt hat, durch Jesus Christus, von seinem Wesen, von dem, wie er ist. Halte dich nicht an die Seite Gottes, die du nicht verstehst, sondern schau auf die Seite Gottes, wo er klar und deutlich sich zeigt. Jesus ist Gott. Er ist Mensch geworden. Durch Jesus kommt Gott uns ganz nah, sodass wir ihn hautnah erleben und ihm begegnen können. Und weil Jesus ein Mensch ist wie ihr, hat er am eigenen Leib auch schlimme Lebenslagen erlebt. Er sitzt mit uns im selben Boot und das macht ihn zu einem echten Tröster und Beistand, weil er mit uns Menschen eben miterlebt hat, was das heißt, in dieser Welt zu leben, mit allem, was da so passieren kann. Jeder von uns hat eine ganz andere Geschichte, hat ganz verschiedene Tiefpunkte auch erlebt. Und ich glaube, dass wir alle irgendwelche Erlebnisse mit Jesus gemeinsam haben. Ja, so eine Gemeinsamkeit so auf dem Lebensweg, wo wir wissen können, Jesus versteht mich. Und er kann nachfühlen, wie es mir geht, er kennt das. Ein paar Beispiele: Ablehnung, Spott, Ausgrenzung, Verfolgung, Mordversuche, Prügel, Heimatlosigkeit, Angst, Trauer, Unverständnis in der Familie, Beleidigung. Das und noch eine ganze Menge mehr hat er mitgemacht. Und er hat dasselbe erlebt wie Hiob hier auch und ich glaube auch viele Menschen heute und auch hier in Steenfelde: Gottverlassenheit. Was hat Jesus nochmal gerufen, als er am Kreuz hing? Mein Gott, wie geht's weiter? Ja, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt das. Er schwebt eben nicht desinteressiert weit über unserem Leben drüber, er ist mittendrin. Er ist ein echter Tröster, ein echter Beistand, weil er das echte Leben kennt und es mit uns teilt. Das gilt jetzt und das gilt auch für alle Ewigkeit im Himmel. dem ewigen Zuhause, wo alle, die Jesus Christus sich anvertrauen, mal sein werden. Und dann wird das wahr, was in der Offenbarung im letzten Buch in der Bibel steht und was wir auch jetzt schon vereinzelt erleben können. Da heißt es, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Hier und jetzt können wir es bruchstückhaft erleben, wenn Jesus sich uns zuwendet, wenn wir sehen können, da hat Jesus eine Situation ausgefüllt, da hat er sie gewendet und es gilt im ewigen Leben. Amen. Wir singen das angefangene Lied weiter, 331, Großer Gott, wir loben dich. Strophe 8 bis 11.